Plötzlich Bäcker, der Brot-Podcast von und mit Lutz Geißler. Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch, meinen Hörern, für eine neue Folge Plötzlich Bäcker. Heute wieder in der Reihe Quereinsteiger im Bäckerhandwerk. Ich werde gleich sprechen mit Marius Hörle und Eike Becher. Beide stammen aus dem Westerwald und deshalb heißt ihre Bäckerei auch nicht Ofen, sondern Uwe. Ich weiß nicht genau, ob ich es richtig ausgesprochen habe, aber geschrieben wird es O-U-W-E. Und dieser Dialekt stammt, wie gesagt, aus dem Westerwald, obwohl die beiden nun mittlerweile in Frankfurt eine kleine Bäckerei eröffnet haben. Vor wenigen Monaten schon fast, also im August 2022, noch nicht so lange her, vor ziemlich genau einem Jahr, was sie dahin geführt hat als Quereinsteiger, denn sie haben beide ganz was anderes studiert, und warum sie keinen Meistertitel brauchten, um ihre Bäckerei zu eröffnen, das erzählen sie uns jetzt im Gespräch. Hallo Eike, hallo Marius.
Hallo Lutz.
Ja, ich komme gerade aus der Backstube. Ich habe gerade mit Schrecken festgestellt, ich habe mir zwar die Hände gewaschen, aber am Unterarm klebt noch ein bisschen Teig. Wie sieht's bei euch aus?
Das ist bei uns tatsächlich ganz ähnlich. Wir sind auch soeben aus der Backstube rausgefallen. Wir haben uns ein bisschen gesputet heute, um es pünktlich zu schaffen. Aber genau, wir sitzen beide noch in Bäckermontur hier und standen bis eben am Tisch sozusagen.
Das heißt, ihr habt vorbereitet für morgen?
Genau, so sieht's aus. Also wir haben jetzt gerade Montag. Montags ist bei uns kompletter Vorbereitungstag, weil wir dienstags in die Verkaufswoche starten. Genau, bei uns wird eben vieles an Teigen am Tag vorher gemacht. Wir haben einige Teige, die über die Kühlung gefahren werden. Wir haben Vorteige für morgen gemacht, Sauerteige. Genau, das Übliche, was man so einem Vorbereitungstag macht. Mhm.
Fangen wir vielleicht mal von vorn an. Ihr habt wahrscheinlich den kürzesten Bäckereinamen Deutschlands mit 4 Buchstaben. Ich kann es wahrscheinlich gar nicht aussprechen, das dürft ihr gleich tun. Die Frage ist ja sowieso, wie seid ihr Bäcker geworden? Das ist vielleicht das Erste neben der Namensfrage, das es zu klären gilt.
Dann starte ich mal mit der Bäckerfrage. Auf die Namensfrage kommen wir dann gleich noch. Mhm. Wie sind wir Bäcker geworden? Wir sind ja beide keine Bäcker im klassischen Sinne, also wir haben nicht die Ausbildung durchlaufen, sind also Quereinsteiger, wie schon ganz, ganz viele, die bei dir im Podcast waren. Bei mir war es eigentlich so, mich hat es eigentlich das ganze Studium begleitet. Also ich hatte es immer als Hobby. Ich glaube, viele, die das als Hobby machen, haben immer diesen Sauerteig-Touch oder halt legen großen Wert irgendwie auf die Qualität und auf eine lange Teigführung. So hat es bei mir damals auch angefangen. Und ich bin dann tatsächlich nach meinem Studium, bin ich nach Speyer gegangen zu den Brotfloristen und habe da eben, anstatt als Physiker zu arbeiten, eben bin ich das erste Mal in die Backstube eingedived sozusagen. Und genau, das hat mich dann sozusagen später mal losgelassen und dann hatten wir irgendwann vor einem knappen Jahr den Entschluss gefasst, dass wir uns damit selbstständig machen mit so einer Idee.
Das heißt, du hast direkt nach dem Studium angefangen, deine Idee an der Backstube zu verwirklichen, ohne tatsächlich als Physiker zu arbeiten?
Nee, nicht ganz. Also ich habe bei den Brotfloristen dann direkt nach meinem Studium gearbeitet und bin aber danach tatsächlich nochmal in meine eigentliche Profession rein. Also ich habe 3 Jahre tatsächlich als Physiker oder eher in der IT-Branche gearbeitet. Ich glaube auch damals nach dem Studium, das war 2018, 2019, da war jetzt gar nicht so die Überzeugung, okay, das musst du selbst auch so, oder du machst dich damit irgendwann mal selbstständig. Das ist irgendwann gereift. Vielleicht auch im Laufe der 3 Jahre, wo ich am Laptop und viel im Büro saß. Der Entschluss, das wirklich dann umzusetzen, der ist jetzt noch gar nicht so alt. Das ist, ich sag mal, vor einem guten Jahr entstanden, der Gedankengang.
Oh, dann war der schnell. Wie ist denn Eike dann dazu gekommen? Das heißt, die Initialzündung ging von dir aus, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wie kam Eike dazu?
Das müsste jetzt genau andersrum sein wahrscheinlich. Also ich hatte jetzt sozusagen meine Geschichte erzählt als Eike. Marius kam sozusagen dann dazu, kam auf mich zu und hat sozusagen nochmal eine etwas andere Geschichte dazu.
Das heißt, du, Eike, hast die Initialzündung gegeben und Marius kam dann dazu oder habt ihr gleich von vornherein beide gesagt, wir wollen früher oder später Bäcker sein?
So war es nicht ganz. Ich glaube, bei Eike war, Eike backt schon viel, viel länger als ich. Also ich backe seit 2018 ungefähr. Und die Initialzündung war eigentlich, wir sind schon sehr, sehr lange Schulfreunde und halten uns immer auf dem Laufenden, was wir gerade so machen, was wir tun. Und ich wusste eigentlich schon während und nach dem Studium nicht so hundertprozentig, in welche Richtung es bei mir gehen sollte. Und letztendlich die Zündung, ich weiß gar nicht, ob es so eine richtige Zündung gab. Es gab vor einem Jahr, haben wir immer häufiger wieder Kontakt gehabt und haben gesagt, da ich viel mit Sauerteig gemacht habe und Eike ja sowieso schon seit längerer Zeit, dass wir gesagt haben, lass uns zusammen einen Brotladen eröffnen.
Ja, das ist immer eine gute Idee. Die Frage ist, wie kriegt man es umgesetzt? Es ist ja zum einen eine finanzielle Seite dabei, zum anderen aber auch eine rein organisatorische. Also man muss ja erstmal einen Laden finden und die ganzen behördlichen Fallstricke umschiffen, um zum Beispiel einen Ofen da reinstellen zu dürfen. Stromfragen sind immer dabei, Hygienefragen, der Standort ist wichtig. Wie seid ihr da vorgegangen? Wie habt ihr euch da sowohl finanziell als auch organisatorisch zusammengerauft und eure Wünsche umgesetzt?
Also ich fange vielleicht mal mit dem Organisatorischen an. Wir haben uns eigentlich wir haben gesagt, wir suchen uns einen Standort oder begrenzen das mal auf ein Stadtviertel, wo wir uns das gut vorstellen könnten, wo das funktionieren könnte, wo es mit der Nachbarschaft passt, wo so ein Laden reinpassen würde. Dann sind wir dort einerseits auf die Suche gegangen, ganz klassisch über Immobilienmakler, aber vor allem sind wir Sonntage durch die Straßen hier gegangen, haben uns Eckhäuser angeschaut und haben gesagt, okay, hier würden wir gerne rein, hier würden wir gerne rein. Wir haben die Leute angesprochen, die auf dem Balkon im ersten OG saßen und haben eigentlich eine Enttäuschung nach der anderen so kassiert. Da hieß es, ah, da ist jemand drin, da ist ein Immobilienberater drin, die sind aber lange nicht da. Und genau, letztendlich haben wir dann über meinen Schwager und einen guten alten Freund den Kontakt bekommen zu der Mietfläche, wo wir jetzt drin sind. Also hier wird das gesamte Haus umgebaut und wir kennen eben denjenigen, der die Projektleitung macht, der den Umbau betreut. Und somit sind wir dann an die Mietfläche gekommen, wo wir jetzt letztendlich drin gelandet sind. Und ja, klar, dann ging es weiter mit vielen Dingen, wie du eben angesprochen hast, behördliche Geschichten. Also ein Handwerksbetrieb muss es genehmigt sein, dass dort auch ein Handwerk ausgeführt werden darf oder ein nicht störendes Gewerbe. Davon war bei uns immer die Rede hier von der Stadt. Wir mussten also darlegen, dass wir ein nicht störender Handwerksbetrieb sind. Das bedeutet, dass wir nicht vor 6 Uhr anfangen, Lärm zu machen. Lärm- und Geruchsbelästigung nur tagsüber, beziehungsweise Geruchsbelästigung sehr einzugrenzen. Deswegen haben wir auch uns dafür entschieden, eine Abluft durch einen Schacht bis auf das Dach zu führen. Lärmbelästigung kommen bei uns in dem Sinne sowieso nur tagsüber, wenn überhaupt, zustande. Aber da wir hier nur einen Kneter haben und einen Ofen, sind die Lärmbelästigungen eigentlich sehr halten sich in Grenzen, sage ich jetzt mal. Das waren eigentlich die großen Punkte mit der Stadt, dass wir einfach eine Beschreibung unseres Betriebs abgeben mussten, wie wir hier arbeiten möchten, zu welchen Zeiten, was wir hier machen, um darzulegen, dass wir ein nicht störender Handwerksbetrieb sind mitten in einem Wohngebiet.
Und seid ihr jetzt trotzdem noch in dem Gebiet, das ihr euch vorher ausgesucht hattet, oder habt ihr jetzt sozusagen einfach die Gelegenheit beim Schopf gepackt, weil ihr denjenigen kanntet, der da eine Mietfläche frei gehabt hat, und habt jetzt sozusagen die Kundschaft genommen, die da vor Ort ist?
Nee, wir sind tatsächlich genau dort gelandet, wo wir hin wollten.
Checkpot.
Ja, das im Nachhinein würden wir auch sagen, das hat alles wirklich reibungslos funktioniert. Wir hatten auch andere Flächen vorab, um das vielleicht auch nochmal zu erwähnen, die wir uns auch angeschaut hatten, wo wir auch Grundrisse gezeichnet haben und auch mit dem Vermieter uns vor Ort getroffen haben. Aber da war zum Beispiel bei der einen Fläche das K.O.-Kriterium, dass der Hausanschluss der Elektrizität nicht ausgereicht hat und der Vermieter gesagt hat, er würde sich jetzt nicht an den Kosten dazu beteiligen, eine stärkere oder eine größere Leitung zum Haus zu legen von dem nächstgelegenen Verteiler. Das bedeutet, wir hätten die vollen Kosten dafür tragen müssen, dass die Straße aufgebuddelt wird und ein dickeres Kabel gelegt wird. Und da haben wir dann auch gesagt, okay, das tragen wir nicht zu 100%. Und deswegen ist diese Fläche zum Beispiel raus. Und ja, es gab natürlich noch viele andere K.O.-Kriterien bei vielen Sachen. Also allein schon, dass also hier war vorher ein Handwerksbetrieb drin, das muss man vielleicht noch dazu sagen, hier war vorher eine Änderungsschneiderin drin. Und das hat das enorm erleichtert, würde ich jetzt mal sagen. Man musste keinen Umnutzungsantrag stellen. Genau.
Ja, Behörden hast du schon angesprochen. Die eigentliche Hürde ist ja erstmal, wenn man Brot verkaufen möchte, gar nicht mal die Lebensmittelüberwachung oder das Bauamt, sondern die Handwerkskammer, weil man sich ja auf irgendeine Art und Weise in die Handwerksrolle eintragen muss, also quasi einen Meistertitel vorweisen muss, wenn man Brot verkaufen möchte in Deutschland. Ihr habt einen anderen Weg gewählt. Ihr habt eine Ausnahmebewilligung beantragt. Wie lief das ab und lief das reibungsfrei ab und was musstet ihr dafür tun?
Genauso ist es gewesen bei uns. Also die Eintragung in die Handwerksrolle, die habe ich und habe auch eben die entsprechende Ausnahmebewilligung. Ich habe damals in Mainz noch gelebt und habe vor Ort dann eben die Handwerkskammerei in Hessen als Ansprechpartner gehabt. Jetzt mittlerweile hier in Frankfurt ist es die Handwerkskammer Rhein-Main. Und genau, also den ersten Kontakt hatte ich sozusagen mit einer anderen Handwerkskammer als die Handwerkskammer, die uns jetzt betreut. Ich bin damals auf den Sachbearbeiter sozusagen zugegangen und habe eben auch mit diesem Paragraphen 8 der Handwerksordnung bin ich auf ihn zugegangen und habe halt gefragt, welche Möglichkeiten für mich bestehen würden. Und ich muss ehrlicherweise sagen, dass das bei mir relativ reibungslos ablief. Also ich habe eben die Bewilligung bekommen, sage ich mal, oder zumindest die Zulassung zur Prüfung aufgrund meines Studiums. Das ging eigentlich relativ reibungsfrei. Das hat mich sogar ein bisschen überrascht, weil mir gesagt wurde, gut, du hast einen Master of Science, du bist sozusagen zugelassen. Ich hatte vorher eigentlich immer ein bisschen Respekt oder Angst davor, weil ja, von der Ablehnung sozusagen, dass es nicht bewilligt wird, der Antrag. Der wurde dann aber bewilligt, der Antrag, und dann musste ich 2 Tage lang nach Karlsruhe reisen damals und musste da eben meine Prüfung ablegen. Ich habe auch eine uneingeschränkte Bewilligung. Es gibt ja einige Kollegen, die da eine beschränkte Bewilligung bekommen haben. Ich musste tatsächlich das komplette Handwerk ablegen in den 2 Tagen in der Prüfung.
Das heißt eine abgespeckte Meisterprüfung sozusagen oder volle Leistung, die auch ein Meister in der Prüfung hätte abliefern müssen.
Weiß jetzt gar nicht ganz genau, wie umfangreich die Meisterprüfung ist. Also bei mir waren es, ich hatte jetzt in Vorbereitung auf den Podcast auch nochmal nachgeschaut. Also grob überschlagen waren es 3 Brote, 5 Brötchen, es war eine Biskuittorte dabei, eine Sandmasse, Dauergebäck, ich musste Blätterteig machen, Hefezöpfe, gefüllte Hefezöpfe, also es war schon wirklich eine richtige Latte an Produkten, die ich da machen musste. Genau, also ob das jetzt genauso umfangreich ist wie bei der Meisterprüfung, müsste wahrscheinlich ein Bäckermeister bestätigen.
Ja, und Theorie wurde auch abgefragt oder war es eine reine Praxisprüfung?
Das war eine reine Praxisprüfung.
wollte nur kurz einflechten, auch das scheint regional deutlich unterschiedlich zu sein.
Ja, also ich würde sagen, 95% praktische Prüfung. Man hat natürlich mit dem Prüfer gesprochen. Also, dass man jetzt irgendwie weiß, wie verschiedene Sauerteige geführt werden oder was es für Führungsformen gibt, was es an Vorteigen gibt. Das kam alles schon natürlich irgendwo zur Sprache, aber es wurde jetzt in keiner Art und Weise irgendwie schriftlich oder, was weiß ich, Multiple-Choice-mäßig irgendetwas theoretisch abgefragt.
Ja, gut. Quasi auch gut gelaufen, auch wieder Jackpot. Hast du dir die Ausbildung quasi gespart, die 2, 3, je nachdem, wie es läuft, Jahre. Das heißt, uneingeschränkt, ihr könnt backen, was ihr wollt. Oder gibt es doch irgendwelche Hemmnisse? Also müsst ihr aufpassen, dass ihr der Konkurrenz, der gelernten Konkurrenz, nicht das Sortiment klaut? Oder seid ihr wirklich frei in dem, was ihr backen könnt?
Wir sind tatsächlich frei. Also es ist wirklich vollumfänglich und uneingeschränkt. Ich hatte damals sogar mit dem Kollegen bei der Handwerkskammer in Hessen, ich hatte ihn natürlich gebeten, dass er mich beschränkt zulässt, weil ich halt auch eigentlich in die Richtung Brot, Brötchen, Kleingebäck gehen wollte. Das hat er aber nicht mit sich machen lassen, beziehungsweise die Handwerkskammer, und die haben ganz klar gesagt, nein, entweder oder. Ich kam dann natürlich schon irgendwie mit anderen Fallbeispielen und anderen Handwerkskammern um die Ecke, die das eben anders gelöst haben, aber es hat nicht funktioniert. Jetzt im Nachhinein bin ich natürlich froh, dass es geklappt hat, aber das war wirklich schon eine ganze Menge Arbeit. Also ich bin wirklich aus der Sparte Brotbäcker und dann mal eben für so eine Prüfung in die Biscuit-Richtung zu gehen, Biscuitböden zu machen. Gebäck, Dauergebäck, Blätterteig, Hefezöpfe, das waren schon spannende 8, 12 Wochen, die ich da hatte in der Vorbereitung.
Mhm. Kleine Detailfrage aus reinem Interesse zum Vergleich. Hast du dann versucht, schon deine Backphilosophie da einzubringen, oder hast du dir gesagt, ich mache einfach das, was die Prüfung von mir verlangt, nehme da quasi Bäckerrezepte mit viel Hefe und im Brötchen vielleicht auch ein Backmittel dabei, damit es einfach in der Zeit zu schaffen ist? Oder hast du versucht, deinen Anspruch an gutes Brot da auch abzubilden?
Nee, absolut. Also ich bin mir treu geblieben, würde ich sagen. Ich habe die Brötchen schon mit Hefe gemacht. Ich habe auch den Zopf mit Hefe gemacht. Wir fahren jetzt hier bei uns in der Bäckerei sogar das Konzept, dass wir alles mit Sauerteig lockern. So war es jetzt in der Prüfung nicht. Mhm. Aber ich bin definitiv clean geblieben, sage ich mal. Also bei mir gab es keine Zusätze, keine übertriebene Hefemengen. Und die Brote waren ausschließlich mit Sauerteig. Also es waren insgesamt 3 Brote. Das war dann schon so, dass der Prüfer den Chef runtergeholt hat und hat gesagt, guck mal hier, der versucht sich an einem Weizenbrot und der will es nur mit Sauerteig lockern. Das war schon irgendwo Gesprächsthema. Aber nee, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne es nicht anders. Also die meisten Rezepte, die man jetzt online findet oder halt irgendwie in Büchern, seien sie von dir oder von irgendjemand anderem, die sind ja relativ clean oder zum Großteil ohne Zusatzmittel. Und die klassischen Bäckerrezepte, da muss ich ehrlich gesagt sagen, hatte ich jetzt gar nicht so den Zugriff zu.
Mhm. Was ja nicht verkehrt ist. So, kleine Anmerkung. Also bei was Brote angeht, das muss ich noch einflechten für alle, die zuhören. Die sind natürlich auch in den Bäckerlehrbüchern in aller Regel sauber, in Anführungszeichen sauber, ne? Also ohne Zusatzstoffe, ohne Verarbeitungshilfsstoffe. Beim Kleingebäck, deshalb habe ich nachgefragt, sieht das meistens anders aus. Die letzte Frage zu dieser Prüfungssituation, wurde dir das in irgendeiner Art und Weise angekreidet oder positiv hervorgehoben, dass du Brote nur mit Sauerteig und Kleingebäck ohne Backmittel gebacken hast, oder war das quasi für die Bewertung egal? Also, oder andersrum gefragt, wonach wurde denn bewertet am Ende?
Das ist schwierig. Also ich hatte letztlich mit meinem Prüfer ein abschließendes Gespräch, wo wir die Produkte uns angeschaut hatten. Ich denke, er hat schon für sich natürlich irgendwie so seine Schlüsse gezogen, dass das alles komplett ohne Zusatzstoffe, sonstige Triebmittel gebacken wurde. Aber das ist jetzt nicht irgendwie in irgendeiner Urkunde aufgetaucht, oder er hat gesagt, weil du mit Sauerteig oder ausschließlich mit Sauerteig gearbeitet hast, kommst du jetzt noch eher durch. Also sowas nicht.
Okay, und das war vor circa einem Jahr, oder?
Genau vor einem Jahr jetzt. Also es war Mitte, Ende Januar.
Die Planung eures Ladens lief dann schon vorher oder habt ihr erst angefangen, als du den Schein in der Tasche hattest?
Das lief, jetzt habe ich gerade das übernommen, aber das
Marius, ja.
lief parallel. Also wir haben eigentlich angefangen zu planen ein Jahr bevor wir eröffnet haben oder ein knappes Jahr bevor wir eröffnet haben, so im Herbst vorletzten Jahres sozusagen.
21, ja.
Und haben gesagt, das muss funktionieren, Eike schafft das schon. Deswegen gehen wir auch komplett in die Vollen mit der Organisation und mit der Planung und haben auch gesagt, dass wir uns Gedanken darüber machen müssen, was passiert, wenn jetzt der erste Anlauf eventuell scheitern sollte, warum auch immer. Aber so richtig verfolgt haben wir die Pläne dann nicht wirklich. Also wir hatten im Januar die Mietfläche, dort hatten wir schon eine Zusage, wir hatten noch keinen Mietvertrag unterschrieben, aber wir hatten die Mietfläche zugesagt. Geräte haben wir noch keine gekauft zu dem Zeitpunkt, aber die größte Hürde in unseren Augen damals und was definitiv auch eine Riesenhürde war, diese Mietfläche zu finden, die passt, die hatten wir eigentlich schon in der Tasche.
Ja, du hast gerade Geräte kaufen angesprochen. Das führt uns wieder zur Anfangsfrage zu den behördlichen und finanziellen organisatorischen Dingen. Wenn das nicht zu geheim ist, wäre es schon spannend, wie ihr das Ganze finanziert bekommen habt. Aus Eigenmitteln oder habt ihr jemanden gefunden, der euer Unternehmen Bäckerei unterstützenswert findet oder hat eine Bank gesagt, ja, das finden wir gut, das unterstützen wir. Wie seid ihr da vorgegangen?
Ja, doch, also da legen wir gerne die Karten offen. Wir haben es tatsächlich aus Eigenmitteln finanziert. Wir haben jetzt vielleicht nicht selbst das ganze Geld auf dem Konto gehabt, aber ich sage jetzt mal, über Freunde, Bekannte, Familie haben wir es eben gestemmt. Man muss dazu sagen, wer jetzt bei uns noch nicht in der Backstube war, wir sind wirklich eine klitzekleine Bäckerei. Also wir haben, ich glaube, ungefähr 50 Quadratmeter. Wir haben einen Kneter, einen Ofen, anderthalb Tische zum Aufarbeiten und eine kleine Spülküche mit wo noch zwei Kühlungen zusätzlich stehen. Vielles haben wir eben gebraucht gekauft, unter anderem unser Kneter und die Kühlung. Das Einzige, wo wirklich viel Geld reingeflossen ist, ist letztlich unser Ofen gewesen. Das ist ein Wachtel-Ladenbackofen. Und somit war eigentlich die Investition relativ überschaubar. Also klar, es ist nicht umsonst gewesen, keine Frage. Aber wir sind da nicht irgendwo in astronomische Höhen gegangen mit dem Investment.
Gut, man muss dazu sagen, dass wir natürlich letztendlich die Hälfte, also wir haben das, jeder von uns hat quasi dieselbe Geldsumme rein investiert und wenn man es dann alleine macht, sind es natürlich dann schon nochmal, glaube ich, wäre es schon nochmal eine andere Summe gewesen, da zu sagen, okay, komm, wir machen das jetzt.
Ja, eine Zwischenfrage stelle ich gerade noch, weil ihr den Ofen angesprochen habt. Wie viel Backfläche habt ihr, beziehungsweise wie viele Brote könnt ihr pro Tag backen, maximal? Also das ist ja dann auch eine kalkulatorische Frage, ne? Wie viel braucht ihr quasi zum Leben? Wie viel Brot müsst ihr backen, damit sich das Ganze trägt für euch?
Also wir aktuell trägt es sich, um das schon mal so zu formulieren. Und wir könnten noch mehr backen. Also wir haben einen vieretagigen Ofen, jeweils mit 1,20 auf 80 cm Größe. Wir backen dort Roggen und Weizen jeweils 12 Brote pro Ofen oder also pro Etage. Können so mit 48 Brote in einem Gang in 40, 50 Minuten backen. Und der Ofen läuft aktuell bei uns von morgens. Wir schießen die ersten Brote, sage ich mal so grob gegen 8 Uhr. Und je nach Wochentag länger als 1 Uhr backen wir eigentlich nie. Also spätestens um eins sind die letzten Brote draußen. Wir könnten daher von der Ofenkapazität noch mehr machen, aber wir haben keinen Platz für oder aktuell nicht wirklich Platz, um mehr Kühlung uns hier aufzustellen. Und da doch unser Weizenbrot sehr gut ankommt und wir das Brot einfach sehr viel Platz am Ende in der Kühlung braucht, genau ist das gerade unser begrenzender Faktor.
Wie nimmt denn die Kundschaft das Ganze an? Also ich habe das in den Medien mitbekommen. Es lag vielleicht, da müssen wir dann auch wieder zurückkommen auf den Anfang, auf den Namen. Es lag vielleicht auch ein bisschen mit am Namen, der ist mir sehr ungewöhnlich und der muss erklärt werden und deshalb gibt es viele Presseberichte. Also wer mal die Suchmaschine anwirft und euren Bäckereinamen eintippt, der wird einiges finden an Material. Zurück zum Kern. Wie lief es an? Wie habt ihr es geschafft, in so viele Zeitungen hineinzukommen? Haben die euch gefunden oder habt ihr sie gefunden? Also auch mit Blick auf andere Quereinsteiger, die vielleicht gerade damit liebäugeln, auch einen kleinen Laden aufzumachen. Was habt ihr getan oder habt ihr gar nichts getan? Das ist alles von alleine passiert.
Also wir haben während der Umbauphase ein Plakat ins Fenster gehangen, was wir dort vorhaben, dass wir eine kleine handwerkliche Sauerteigbäckerei hier eröffnen werden. Wir haben circa 4 Wochen lang Probe gebacken, sagen wir mal, da immer noch Baumaßnahmen abzuschließen waren und ja, ein paar Mängel einfach behoben werden mussten. In den Räumlichkeiten hat sich das ein bisschen gezogen. Dann haben wir 2 bis 3 Mal pro Woche, würde ich sagen, haben wir gebacken und haben das dann vorher tatsächlich eigentlich nur auf Instagram kommuniziert und jedem gesagt, der vorbeigekommen ist. Jedem, der bei uns vorbeigelaufen ist, haben wir gesagt, ah, am Freitag ab 16 Uhr gibt es wieder Brote von uns und erzähl es gerne weiter. Wir haben geflyert auch, also wir hatten Flyer gedruckt und haben so eigentlich auf die Mund-zu-Mund-Propaganda und Nachbarschaft gesetzt. Und das hat auf jeden Fall so gut funktioniert, dass wir immer unsere Probebrote losgeworden sind. Und im August, am 20. August haben wir eröffnet. Auch dort die ersten Wochen eigentlich mehr oder weniger immer ausverkauft waren. Also tatsächlich, ich glaube, dass diese Umbauphase hat sich so lange gezogen und dieses Probebacken hat sich so lange gezogen, dass viele Leute, die mit der Bahn vorbeigefahren sind oder die ganzen Nachbarhäuser, die einen guten Blick auf unseren Laden vorne haben, einfach gesehen haben, okay, da tut sich was, sind dorthin gekommen und haben es weitererzählt. Und somit hat das schon mal gut eingeschlagen. Genau, dann ging es weiter mit, ich glaube, der erste große, das erste große Ding war sogar Instagram, Eike, oder? Wie hieß es? Es ist Freitag, oder?
Ja, ich glaube, die ersten zwei, drei Personen, die uns ein bisschen Reichweite gegeben haben, das waren, glaube ich, wirklich Leute auf Instagram, die gesagt haben, hey, wir würden über euch schreiben, wir kommen mal rum, machen mal Fotos und würden gern mal ein Brot probieren. Also das ist alles, ja, also man kann es schon nicht anders sagen, dass wir da relativ viel Glück gehabt haben, beziehungsweise wir da jetzt nicht so diese riesen Werbungstrommel rühren mussten. Das heißt, wir haben da niemals irgendwie jemanden bezahlt. Und dann kurze Zeit später kamen auch zwei, drei Zeitungen auf uns zu, die eben über uns schreiben wollten. Das war dann damals schon die Frankfurter Rundschau, die Frankfurter Neue Presse. Dann gab es ein Magazin hier in Frankfurt, das Journal. Und dann kam auch der HR. Also, wenn man jetzt mal zurückblickt, dass wir seit dem August auf sind, wie du gesagt hast, also es ist wirklich schon krass teilweise, wo man, wie schnell man da irgendwo Reichweite findet und wo man mittlerweile überall steht und wo man landet.
Was sagen denn die umliegenden Bäckereien zu euch? Gibt es die überhaupt? Und habt ihr da Kontakt zu denjenigen?
Wir haben, um ehrlich zu sein, relativ wenig Kontakt zu umliegenden Bäckereien. Das liegt zum einen daran, dass, ja, ich bin jetzt beispielsweise von Mainz jetzt nach Frankfurt gegangen. Ich habe halt eben lange in Mainz gelebt. Das heißt, ich kenne jetzt hier auch gar nicht so die ganzen vielen handwerklichen Bäckereien. Aber für uns ist auch vieles sehr, sehr schnell gegangen jetzt in dem letzten halben Jahr. Das heißt, wir haben uns hier verselbstständigt, verwirklicht, sage ich mal. Und es ist jetzt eben erst ein halbes Jahr vergangen. Und wir sind irgendwie so viel mit uns selbst beschäftigt, dass wir jetzt, ja, jetzt gar nicht so viel mit anderen Bäckern oder Bäckereien zu tun haben.
Ja, ich vielleicht noch ein Wort. Also ein benachbarter Bäcker hier, der kam ganz am Anfang auf uns zu oder kam einfach bei uns in den Laden während den ersten 3, 4 Wochen, wo wir geöffnet hatten, und war eigentlich super happy. Hat gesagt, hey, er hat von uns gelesen, dachte, er kommt jetzt vorbei, hat einmal die komplette Produktpalette gekauft und hat alles für mitgenommen für seine Mitarbeiter und war auch, glaube ich, 2, 3 Wochen später wieder da und hat gesagt, er fand es total lecker, Brote waren gut, Focaccia war toll, seine Mitarbeiter waren begeistert, er findet es toll, dass wir so einen ganz anderen Laden hier aufmachen und unterstützt gerne unsere Idee und unseren Betrieb hier. Es gibt natürlich viele, viele Ketten, oder Filialgeschäfte hier in der Umgebung auch. Es gab die Kornkammer damals, circa 200 Meter die Straße aufwärts von uns. Davon sprechen auch ganz, ganz viele Kunden, die zu uns kommen und eben sagen, wie traurig sie waren, dass vor 2,5 Jahren die Kornkammer geschlossen hat, und was für Schlangen sich damals schon getummelt haben, als es noch kein Corona gab und noch Schlangen irgendwie vor Läden, vor Bäckereien noch gar nicht so wirklich so sehr gesehen wurden. Und genau, die Kundschaft ist, glaube ich, zum Großteil jetzt bei uns und da sind wir sehr froh drüber. Am Anfang haben wir die ersten 8 Wochen von circa jedem Kunden gehört, ah, die Kornkammer und wie schön, dass ihr hoffentlich hier eine Lücke schließt. Mittlerweile sind die Kornkammergespräche allerdings auch nicht mehr so präsent wie in den ersten 8 Wochen.
Wie sieht denn euer Sortiment aus? Ich habe bei euch auf der Internetseite ein bisschen gestöbert. Da habe ich, glaube ich, 6 verschiedene Brote gesehen. Ist das das Kernsortiment neben Focaccia und, nee, neben Focaccia, genau, die lag zumindest nicht im Shop, sondern nur auf einem Foto. Oder habt ihr mehr im Portfolio? Beziehungsweise, wenn ja oder wenn nein, warum?
Nein, das ist alles, um es kurz zu fassen. Also im Online-Shop, oder ich denke mal, das meinst du, da haben wir unsere 5 Brote. Genau, wir haben also unser Weizenbrot, was so dieses klassische offenporige Tatein-Bread ist. Wir haben ein Roggenvollkornbrot, 100%. Wir haben ein Körnerbrot als Kasten gebacken. Ein Dinkelbrot, was wir Porridgebrot nennen, weil wir da nochmal mit einem Haferflocken-Quellstück arbeiten. Und wir haben auch immer ein Spezial. Ein Spezial ist eigentlich immer nur bisher immer eine Abwandlung von unserem Weizenbrot gewesen mit einer Einlage. Wir haben das mit Sesam gemacht, mit Walnuss hatten wir es schon. Wir hatten es im Sommer mit Olive. Also einfach, dass wir es uns da ein bisschen einfach machen und ein Brot abwandeln, aber halt irgendwie ein bisschen breiter aufgestellt sind. Wir sind aktuell wieder ein bisschen am Testen seit dem neuen Jahr. Also ich würde sehr, sehr gerne Baguette noch anbieten. Das kriege ich tatsächlich nicht so hin, wie ich es gerne möchte. Bin da immer sehr perfektionistisch. Und jetzt werden wir wahrscheinlich ganz bald mit so einem dänischen Rückbrot durchstarten. Also ein Kasten Vollkornbrot, was mit einem hohen Schrotanteil gebacken wird, also so ein richtig schön kräftiges, dunkles Brot, was seine 7, 8, 9 Tage frisch halten kann. Genau, noch ein Satz, dann Neben den Broten haben wir eben auch unsere Vitrine, unsere Auslage. Da haben wir immer unsere Focaccia. Das ist auch eigentlich ein relativ helles Gebäck, was eine ziemlich faszinierende Krume hat eigentlich. Mit wechselnden Belägen, da versuchen wir eben saisonal zu arbeiten. Und in der süßen Sparte haben wir unsere Brioche. Und den Brioche-Teig, den wandeln wir so ein bisschen ab. Wir haben mit Zimtknoten angefangen, mit Nussknoten, mit Schokobrioche, mit so kleinen Schokobrötchen kann man sagen. Aber wenn man das jetzt zusammenfasst, also zwei, drei süße Sachen, die Focaccia und die fünf Brote, dann ist eigentlich schon die komplette Produktpalette vorgestellt.
Und wechselt das von Tag zu Tag oder bietet ihr immer alles an?
Es gibt ein Brot, was sich abwechselt, das ist das Dinkel, also Dinkelporridge und der Körnerkasten. Die wechseln sich sozusagen tageweise ab. Der Rest hat sich tatsächlich so etabliert, das sind so die Dauerbrenner, also 100% Roggenvollkorn ist einfach eine Bank, das geht immer. Das Weizenbrot ist, wir nennen es bei uns auch immer unser Signature-Brot. Das ist auch total beliebt. Also gerade, man merkt sogar teilweise Wochentage, wo das Weizen deutlich besser geht. Also gerade Richtung Freitag, Samstag, ich nenne es jetzt mal Frühstücksbrot oder man nimmt es abends mit zu Freunden, wo man, was weiß ich, was auf den Tisch stellt, wo Brot zu passt. Also gerade an so Tagen geht das Weizen zwar noch mal ein bisschen besser, aber die beiden Brote plus das Spezial haben wir eigentlich jeden Tag, weil eben das Spezial einfach nur eine Einlage von dem, also das Weizenbrot mit einer Einlage ist.
Ich möchte nochmal zurückkommen, auch wieder fast zum Anfang, als es um die Ausnahmegenehmigung ging. Habt ihr oder Eike war das, glaube ich, ne, der die Ausnahmegenehmigung beantragt hat, habt ihr darüber nachgedacht, doch den Meistertitel zu erwerben oder war das überhaupt keine Option? Und warum, wenn es keine war?
Also den Meistertitel, da hätte man ja auf jeden Fall erstmal die Ausbildung machen müssen. Genau, ich glaube, das war, oh, wenn du mir jetzt die Pistole auf die Brust setzen würdest, so du kriegst die Ausnahmebewilligung, ich mache jetzt nochmal die Ausbildung. Das wäre, glaube ich, da hätte ich schon gehadert. Also man muss ja dazu sagen, ich war zu dem Zeitpunkt 30 Jahre, hatte fertig studiert und war 3 Jahre voll im Beruf drinne. Ich glaube schon, dass das nochmal eine Hürde gewesen wäre, dann zu sagen, man geht mal für mindestens 2 Jahre in die Ausbildung, wo man auch wieder in die Berufsschule gehen muss, wo man vielleicht denkt, so, braucht man das unbedingt? Also ich bin mir nicht sicher, ob ich es gemacht hätte, den klassischen Weg zu gehen. Dann die Meisterschule dran zu hängen, ist auch nochmal ein Thema, was ja nicht ganz so günstig ist. Macht man es in Vollzeit, macht man es an der Abendschule? Ich meine, ich kenne die ganzen Diskussionen über die Meisterpflicht und wie sinnvoll ist sie und wie schwer wird es jetzt jemandem gemacht, Ausnahmebewilligung zu machen oder zu erhalten. Ich glaube, ich bin da einfach relativ gut durchgerutscht, würde ich mal sagen. Also ich habe eben den Antrag gestellt und habe die Zusage bekommen, dass ich die Prüfung ablegen darf. Ich weiß nicht, ob ich den klassischen Weg gemacht hätte. Ich denke eher nein.
Und denken wir jetzt an, das ist ja mal ein Argument auch für die Meisterpflicht oder für die Meisterschule, an die wirtschaftlichen Aspekte eines Bäckereiunternehmertums. Da müsst ihr ja zwangsläufig auch dran gedacht haben, ne? Was biete ich wie teuer an, wie kalkuliere ich meine Brotpreise, wie kann ich sicherstellen, dass ich alles das, was ich da reingesteckt habe, am Ende auch wieder rauskriege, meinen eigenen Arbeitszeitanteil auch entsprechend entlohnen kann, Steuern etc. Also der ganze wirtschaftliche Aspekt seid ihr da einfach quasi vorgeschult, auf welche Art auch immer, oder lasst ihr euch da von der Situation treiben und lernt quasi jeden Tag dazu?
Ich glaube, wir lernen definitiv jeden Tag dazu in dem Bereich. Aber ich glaube, einen Meistertitel braucht man dafür nicht, um zu berechnen, wie viel Brote wir verkaufen müssen, damit wir unseren Lohn auszahlen können und nach 3, 4 Jahren haben wir mal gesagt, wäre unser Ziel, auch die Investitionen wieder rauszuhaben. Wir haben tatsächlich einen Businessplan geschrieben, wir haben uns hingesetzt und haben kalkuliert, den Wareneinsatz ganz klassisch runtergeschrieben für die Brote. Wir haben die damaligen Stromkosten angenommen, Mieten angenommen und über die Arbeitszeit haben wir ehrlicherweise nie gesprochen, zumindest nicht über unsere Arbeitszeit. Wir haben einfach gesagt, okay, was brauchen wir, um einigermaßen gut über die Runden zu kommen und sicher. Und das zahlen wir uns jetzt erstmal aus, egal, ja, um zu vereinfachen, egal wie gut oder wie schlecht der Laden läuft, wir zahlen uns einfach so viel, wie wir quasi brauchen, um zu leben. Und dann hat sich herausgestellt, ich kann dir die Zahl ehrlicherweise gar nicht mehr sagen, wie viel Brote und Focaccia und Brioche wir verkaufen mussten am Anfang, damit wir zu zweit, genau, damit das Ganze funktioniert. Aber ich glaube, es war um die Zahl circa 100 Produkte, also Großteil 100 Brote, irgendwie ein, zwei Blech Focaccia. Und dann war das eigentlich so, dass wir damit circa gedeckelt sind. Zumindest war so der Plan. Und wir haben natürlich viele Sachen angenommen. Wir haben überlegt, wie viel Leute kommen wohl an einem Tag? Kriegen wir überhaupt 100 Brote los? Da müsste ja, weiß ich nicht, wie oft pro Stunde müssten dann Kunden vorbeikommen. Aber tatsächlich haben wir letztendlich ganz klassisch einen Businessplan geschrieben, in Form von einer Excel-Tabelle. Und ich glaube, vorgeschult war man diesbezüglich einfach aus unserem Studium, wie man, also ich glaube, wir haben beide eine Affinität zu Zahlen und zu Rechnungen und haben das einfach überlegt, was kommen alles für Kosten und haben die aufgestellt.
Ja. Würdet ihr sagen, ihr seid ja nun zwangsläufig beide Akademiker, dass es dem Akademiker leichter fällt, so einen Betrieb zu eröffnen und auch neu zu denken? Oder habt ihr vielleicht gar keinen Einblick oder keinen Vergleich? Oder also es ist schon auffällig, dass ja sehr viele kleine Bäckereien aufmachen jetzt die letzten 2, 3 Jahre und fast immer stehen Akademiker am Ofen.
Ich glaube, die Aussage oder die darauf eine Antwort zu finden, ist nicht so leicht. Also, um die ganze Sache zu organisieren, ich glaube nicht, dass ich da mein Studium für benötigt habe. Und ich glaube auch, um den Plan aufzustellen und die Kosten und die ganze Organisation runterzuschreiben, brauchten wir beide kein Studium dafür, würde ich jetzt mal sagen. Du kannst mir gerne widersprechen, Eike, wenn du das anders siehst. Aber das war einfach viel Nachdenken, viel Zeit, die man da investiert hat. Und ich glaube, dass man dafür ja kein Akademiker sein muss oder nicht studiert haben muss, um so eine Bäckerei hochzuziehen. Also ich selbst habe ich glaube, es gibt ja genug Beispiele dafür auch. Ich selbst war ja einige Zeit in Stuttgart in der Protik und die Sophie hat auch studiert, aber die Sophie hat vor allem eine Ausbildung gemacht und einen Meister gemacht. Und bei ihr und dem Julius habe ich auf jeden Fall auch sehr viel gelernt und konnte einige Prozesse auch dort einfach mir viel anschauen und viel mitnehmen.
Ja, die sind von der Größe her vergleichbar, glaube ich, ne? Ich glaube, der Ofen ist sogar ein bisschen kleiner als eurer.
Nö,
Aber
die haben genau
er ist der
den,
gleiche.
also die Größe ist definitiv vergleichbar.
Ja,
Also
okay.
auch von der Fläche ist das eigentlich gleich. Die haben auch circa 50 Quadratmeter. Die haben einen Raum weniger sozusagen, aber dafür ein bisschen größere Räume. Die haben eigentlich genau denselben Ofen. Also die haben auch den Piccolo 2. Und einfach von dem Jahr zuvor, aber am Ende ist das eigentlich gut zu vergleichen. Die haben eine Kühlung mehr als wir reinbekommen. Von daher können ja auch ein paar Brote mehr über Nacht führen.
Ach genau, das wollte ich noch fragen. Führt ihr alles über Nacht oder nur die Weizen-Dinkel-Geschichten? Also Roggen auch oder nicht? Das wäre die Frage. Also Roggen wird er quasi frisch gemischt, geknetet am Backtag selbst oder führt ihr alles über die Kühlung?
Nee, du hast es richtig erahnt. Wir führen die Weizen- und die Dinkelbrote über die Kühlung, über Nacht. Unser Roggenbrot wird am Backtag selbst eben gemischt und auch gebacken. Aktuell sind wir ganz happy mit so einer Zwei-Stufen-Führung, wo wir über Nacht die erste Stufe führen und dann am Backtag morgens nochmal ein relativ strenges Verhältnis sozusagen führen, 1:1:1 Verhältnis bei der Sauerteigführung, dass wir einfach nochmal einen schönen hefelastigen Boost da reinbekommen. Und genau, und dann wird der Teig eigentlich geknetet, wird aufgearbeitet, steht dann, ich glaube, so ungefähr 60 bis 80 Minuten ungefähr auf Gare und dann wird er eigentlich auch schon gebacken. Dann gibt es noch der Körnerkasten, den wir haben, also ein Kastenbrot, der wird auch am selben Tag tatsächlich gebacken. Den machen wir auch nicht über die Kühlung.
Können eure Kunden das von außen beobachten? Das ist ja auch so ein Trend, nenne ich es schon fast, dass es immer mehr gläserne Bäckereien gibt, Schaubäckereien, wo man auch als Kunde reinschauen kann, was der Bäcker tut. Ist das bei euch auch so oder habt ihr das abgeschottet?
Wir sind sogar fast noch ein bisschen mehr als eine Gläserbäckerei. Bei uns gibt es kein Glas, das trennt. Wir haben vorne den Verkaufsraum, wo der Kunde reinkommt und eigentlich ist direkt angeschlossen die Backstube. Das trennende Element bei uns ist das Verkaufsregal. Das heißt, wir beladen eigentlich direkt aus der Backstube unser Verkaufsregal und können sozusagen aus der Backstube den Verkaufsraum bestücken.
Wer verkauft denn bei euch? Seid ihr das oder habt ihr Ladenpersonal, das das für euch tut?
Am Anfang waren wir das. Am Anfang denkt man ja immer, man schafft das alles allein und nur zu zweit. Nee, mittlerweile sind wir ein kleines Team geworden. Wir haben in der Backstube zwei Leute, die uns helfen und haben auch Verkaufspersonal. Das ist gerade sogar, wir suchen aktuell wieder Verkaufspersonal, weil das eben im Verkauf immer eine kurzweilige Angelegenheit häufig ist. Aber wir sind, glaube ich, aus dem Stadium raus, dass wir dann permanent selber vorne stehen. Wir sind immer für Nachfragen verfügbar. Wenn es mal irgendwie Stoßzeiten gibt an einem Dienstag oder einem Freitag, dann hüpfen auch wir mit vorne in den Verkauf und gerade samstags. Also samstags haben wir einen klassischen Backtag. Also wir backen halt vieles aus der Kühlung ab, haben aber eigentlich keine Teige mehr, die bereitet werden. Und da ist es uns wichtig und auch den Kunden wichtig, dass man irgendwie die beiden da sieht, die beiden Bäcker, dass man da irgendwie in Gespräche kommt. Und das macht uns Spaß, das macht den Kunden Spaß. Also wir stehen mittlerweile nicht mehr die ganze Zeit im Verkauf, aber wir sind auf jeden Fall jederzeit erreichbar.
Okay, nun seid ihr. Na, warte, jetzt muss ich selber rechnen. Noch kein ganzes Jahr auf dem Markt, ne? Oder ja, doch, 22. August habt ihr gesagt, habt ihr aufgemacht?
Korrekt.
Ja, korrekt. Das heißt, sehr, sehr jung, sehr, sehr jung. Und die Frage ist natürlich jetzt eigentlich an der falschen Stelle, das müsste ich vielleicht in einem Jahr nochmal fragen, aber vielleicht habt ihr trotzdem schon längerfristige Pläne. Also wo soll es euch hintreiben? Das schließt auch die Frage ein, wenn ihr in die Bredouille kommt und das tun die meisten, die gutes Brot backen, können wir die Nachfrage noch bedienen oder nicht? Und wenn nicht, dann machen wir was? Also wie sind die Zukunftsaussichten, die Zukunftspläne für euch? Wollt ihr wachsen und wenn ja, auf welche Art und Weise?
Ja, ich glaube, wir wachsen sowieso schon oder wir sind dauerhaft seit Eröffnung langsam und stetig am Wachsen. Ich glaube, für uns ist es wichtig, dass wir also wir haben gemerkt, dass wir im letzten Jahr sehr, sehr viel Zeit zu zweit von morgens bis abends in der Backstube standen. Und es ist total schön zu sehen, dass man jetzt, dass unsere Mitarbeiter, unser Team wächst und unsere Mitarbeiter auch zu begeistern sind und wir sagen, dass wir nicht von morgens 7 bis abends 7 jeden Tag dort stehen. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass man gesund, in einem gesunden Maßstab wächst, um einfach ein cooles Team aufzubauen, ist es, glaube ich, für uns schon schön. Und auch in Zukunft, glaube ich, werden wir schauen, dass wir unser Team bunt und lustig erweitern können, um dann auch natürlich uns ausleben zu können, neue Produkte zu testen, neue Brote zu backen, neue Focaccia-Kreationen, neue süße Sachen zu kreieren. Aber ich glaube, wir bleiben uns treu, dass wir die Produktpalette, die wir an dem Tag anbieten, immer sehr schmal halten, weil wir einfach merken, dass man nicht gar nicht, oder wir haben das Gefühl, viel mehr können wir gar nicht machen auf dem Level. Mehr als 5, 6 verschiedene Teige an einem Tag aus dem Kneter holen und die alle in unserem Anspruch oder perfekt am Ende zu behandeln. Viel mehr geht da gar nicht. Von daher sind wir, glaube ich, uns einig, dass wir nicht insofern wachsen, dass wir 10, 15 verschiedene Brote uns ins Regal stellen, sondern einfach testen können, unser Team wächst und wir kreativ sein können.
Weil du gerade perfekt angesprochen hast, was ist denn und wie reagiert er darauf, wenn mal irgendwas nicht läuft, zumal ihr jetzt ja auch Kolleginnen und Kollegen in der Backstube habt, die ja auch erstmal vermutlich so ein bisschen darauf eingenordet werden müssen, wie ihr euch das Ganze vorstellt. Da passieren ja sicherlich Fehler, vielleicht auch noch euch. Was passiert dann? Also bietet ihr die Brote dann an oder gibt es dann weniger Brot? Dürfen die Kunden entscheiden, ob sie das haben wollen oder nicht? Wie geht ihr damit um?
Also absolut, uns passieren auch noch Fehler, keine Frage. Sei es Marius, sei es mir oder irgendjemand anderem in der Backstube. Ich glaube, damit muss man leben. Also wir sind da jetzt nie irgendwie sauer auf irgendjemanden. Ich habe beispielsweise schon mal bei unserem Brioche, einmal habe ich Salz vergessen und 4 Wochen später habe ich komplett den Zucker vergessen. Und das sind also kapitale Böcke, würde ich mal sagen. Die haben wir nicht angeboten, weil da einfach die Textur nicht passt. Das Volumen ist nicht da. Es ist einfach nur mal schön zu sehen, was wirklich passiert, wenn man mal Salz vergisst oder Zucker vergisst. Die etwas leichteren Backfehler würde ich fast immer so in Richtung Temperaturen oder in Richtung Gare schieben oder der Ofen hat vielleicht irgendwie, was weiß ich, das Programm war nicht komplett richtig eingestellt. Das verzeihen wir schon eher. Also ich sage jetzt mal beispielsweise Roggenrund nennen wir es, also ein freigeschobenes Roggenvollkornbrot, wenn die Gare einfach zu weit ist und es einfach läuft wie eine Flunder oder halt wie ein Wagenrad aussieht, dann reagieren wir eigentlich einfach zum nächsten Tag. Also dann weiß man, okay, neue Mehlcharge, weniger Wasser beispielsweise oder ein bisschen kürzere Gare. Das verzeihen wir uns gegenseitig schon. Wir machen auch ab und zu mal, was weiß ich, ein Brot einen Euro günstiger oder. Wir haben beispielsweise wann war das? Das war im Oktober oder so, haben wir die neuen Mehle von dem Jahr 2022 bekommen von der Mühle. Und wir sind überhaupt nicht auf das Weizenbrot klargekommen. Also wir haben letztlich, glaube ich, gesehen, dass wir es überknetet hatten, weil wir es wie Gummi, wie Kaugummi aus dem Kneter gezogen haben. Unser Weizenbrot ist nicht aufgerissen, es hat kein Volumen bekommen, das war wirklich schon faszinierend für mich. Und da haben wir dann schon gesagt, gut, das sieht überhaupt nicht so aus, wie wir wollen. Das hat nicht mehr das ist nicht so kross, weil man halt einfach nicht dieses Öhrchen hat, was sich aufstellt. Das hatten wir damals ein bisschen günstiger verkauft.
Aber da ist die Kundschaft auch so weit sensibilisiert und tolerant, das zu akzeptieren. Oder sagen sie dann, das wollen wir gar nicht kaufen, wenn das Roggenbrot flach ist oder das Weizenbrot nicht so ästhetisch aussieht, wie das auf den Fotos versprochen wird.
Ich glaube, wir machen uns da eigentlich, also wir sind da die am kritischsten mit uns selbst. Also ich spreche jetzt nicht nur von uns als Marius und Eike, sondern alle, die, ich sage jetzt mal, mit der Qualität Brot backen. Wenn ich einem Kunden sage, das Weizenbrot ist heute nicht ganz so schön aufgerissen, die Leute, übertrieben formuliert, die sehen das gar nicht. Oder ich sage irgendwie, die Kruste ist nicht so gut ausgebildet. Wir haben beispielsweise ein paar Tage mal das Gefühl gehabt, dass der Schwaden nicht richtig abzieht, weil eine gewisse Wetterlage war. Und dann haben wir eben gesehen, dass unsere Brote ja ein bisschen gummig wirken, die Weizenbrote, dass die keine ordentlich ausgebackene Kruste haben. Mhm. Haben wir auch versucht zu kommunizieren an die Kunden. Und die Kunden, also um es kurz zu fassen, die nehmen das Brot so, wie es ist. Die sind froh, dass wir das Brot so anbieten. Und ich glaube, wir sind da kritischer mit uns selbst als jetzt die Kunden mit uns.
Das wollte ich hören. Das geht uns hier nämlich auch so. Also wir sind tatsächlich auch sehr kritisch in der Backstube und trauen uns manchmal gar nicht, das rauszugeben in den Laden. Und am Ende geben wir es dann doch raus, weil irgendwas müssen wir ja verkaufen, ist ja vorbestellt. Und dann kriegen wir eigentlich auch nur positives Feedback. Also wahrscheinlich hätten sie es auch gar nicht gemerkt. Aber spielt der eigene Anspruch ans Brot wahrscheinlich mit rein und lässt einen vergessen, dass die Kunden wahrscheinlich Alternativen lange suchen müssten.
Definitiv. Ich kann da vielleicht auch noch ein Beispiel zu nennen. Also wir haben auch mittlerweile angefangen, dass man Brote eben reservieren kann, bestellen kann. Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann macht ihr ja ausschließlich mit Vorbestellungen.
Genau, wir arbeiten nur mit Vorbestellungen. Okay.
Gut, da ist der Druck natürlich relativ hoch.
Mhm, genau.
Aber auch bei uns, wir haben jetzt zum Beispiel ein Kastenbrioche, was in 10x10x10 ungefähr gebacken wird. Das ist für uns ein super anspruchsvolles Gebäck, weil es eben mit extrem viel Butter gebacken wird und eben nur mit Sauerteig gelockert wird. Und das Brioche kann man mittlerweile auch über einen Online-Shop vorbestellen und da kullern mir schon immer die Schweißperlen, wenn ich sehe, oder wurde eins bestellt, weil eben wir haben häufiger mal, dass sie keinen schönen Stand haben, die sacken ein bisschen ein oder man hat es unsauber aufgearbeitet. Wir haben teilweise unten am Boden so ein kleines Loch, wo wir selbst noch nicht so ganz wissen, wo es herkommt. Und wenn wir das in den Verkauf geben, dann sind die Leute trotzdem happy und sagen so, der Geschmack, es geht auch um den Geschmack und uns sieht es niemand böse nach. Also die Leute sind da total verständnisvoll.
Ja, wir haben jetzt fast eine Stunde lang miteinander geredet. Auch die Zukunftsfrage habe ich schon gestellt. Insofern bleibt mir eigentlich jetzt an dieser Stelle vorerst nur zu sagen, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt nach dem langen Vorbereitungsmontag. Und ich wünsche euch alles Gute, dass es weiterhin so gut läuft, dass ihr neue Ideen bekommt, neues Personal, das sich gut einarbeitet. Und wenn ich mal, das sage ich immer, aber wenn ich mal wieder in Frankfurt bin, dann komme ich auch sehr gerne mal vorbei und koste euer Brot.
Das ist schön zu hören.
Vielen Dank nochmal und bis bald.
Danke dir.
Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de/unterstützen. Vielen Dank.